Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.
Herzlich willkommen beim Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel, was heute nur zu 50% stimmt, weil der Uwe ist unterwegs. Der ist in, dürfen wir das sagen, wo er ist?
Natürlich.
Ja, Istanbul, ne?
Ja.
Ist mit Turkish Airlines nach runter geflogen und lässt sich die Haare machen. Nee, ist jetzt nur meine böswillige Interpretation dieser Reise. Der ist also unterwegs, deshalb haben wir hier so ein bisschen umgestellt. Wir sind zu Gast bei Volker Wiedersheim, der uns hier technisch betreut und natürlich auch fachlich eine große Hilfe sein wird. Alter 96 Sportreporter der HAZ. Volker, müssen wir irgendwas zu dir sagen oder sprichst du für dich selbst?
Hallo erstmal, tatsächlich von 2006 bis 2012. Für die HAZ.
Das ist ja quasi in unseren Dimensionen gestern gewesen.
In unseren Dimensionen gestern mit 96 unterwegs. Das war die spannende Zeit, als wir noch ein stolzer Club mit Engagement auf europäischem Niveau waren.
So war das. Also, hallo erstmal, haben wir glaube ich vergessen. Tiet ist natürlich auch dabei.
Ich bin wieder zurück aus Braunschweig, ja.
Aus wo?
Braunschweig.
Ja, Tiete ist in dieser Runde, weil er als einziger fehlerfrei diesen Namen der Messeparkplatz Ost aussprechen kann. Du hast da ein Spiel gesehen, ein Spiel der Braunschweiger hast du gesehen, aber hast du auch ein Spiel der 96er gesehen?
Nein, also es ist jedenfalls kein Derby. Also war erstmal, was ein schöner Weg dahin, es war so gar nichts los, als ich da die Ausfahrt genommen hatte. Das kam mir so ein bisschen vor wie Lindener Hafen.
Über welchen Feldweg bist du gefahren? Ja, nicht über die A2, oder?
Doch. War so nichts los und dann bin ich dann auf den Parkplatz gefahren, da war dann auch
Ost
wenig
heißt
los.
Das, ne? Ost.
Genau, Parkplatz Ost. Und genau, also das war eigentlich der Hinweg, war alles gut. Dann haben wir uns dann nochmal die Spieler angeguckt, wie sie aus dem Bus gestiegen sind, ob die auch in Derby-Stimmung sind und so. Und wir haben alle gedacht, ja.
War da Anspannung? Waren die Spieler aufgeregt? Waren die fokussiert? Wie hast du sie wahrgenommen?
Ganz normal. Also da kann ich wirklich nichts Besonderes erkennen. Ich habe dann nur gesehen, dass, also ich habe vorher den Vater von Tadeusz Momolu noch getroffen. Am Ticketschalter und
muss der sich ein Ticket kaufen?
Ja, natürlich. Also zumindest abholen, ja.
Es sind doch ganz viele Tickets frei geblieben.
Ja, das stimmt, aber er wollte einen Sitzplatz.
Ach so, okay.
Der ist ja immer sehr emotional. Ich glaube, am Stehplatz dreht er durch, wenn er seinen Sohn spielen sieht. Wobei sein Sohn hat ja ganz gut gespielt, muss ich sagen. Also ja, der hat Fußball gespielt. Und Roland Ziel hat auch Fußball gespielt.
Die zwei, so heißt es überall, waren genau. Ein bisschen Derby-Laune und das war auch das, was man sehen konnte, so ein bisschen.
So, ne? Und wir sind beim Problem angekommen, nämlich 2 von 11 haben eine Normalform erreicht oder sogar darüber gespielt. Was war mit dem Rest? Haben die nicht begriffen, um was es da geht?
So sah es aus, ja. Also ich habe dann gestern so als Beispiel, habe ich mir dann den Bartek Dovig, jetzt kann ich den Namen schon wieder nicht aussprechen.
Dovig. Bartel Dovig.
Genau, der hat wirklich, weiß ich nicht, der hat so gespielt, als wäre es irgendwie ein Testkick. Also das fand ich wirklich seltsam.
Also der ist mittlerweile angekommen in Hannover?
Deshalb, wegen Testkick. Ständiger Testkick, ja.
Ich erinnere mich aber auch an Spieler, die vor allem in Testkicks immer aufgedreht haben und dann aber irgendwie,
ja,
wenn
ja.
sie in einem Pflichtspiel mal eingewechselt wurden, auch dann noch unterperformt haben.
Nein. An wen also denkst du da, Volker?
Wie hieß nochmal dieser Schrumpf-Brasilianer?
Franzer.
Franzer, den habe ich da vor allem in Erinnerung.
Ja.
Ich erinnere mich irgendwie an, da haben wir gegen diese Langenreder-Egesdorf-Auswahl da, diese Deisterkante-Auswahl gespielt und haben die, glaube ich, mit einem unglaublichen 5:1 oder sowas weggefiedelt.
Ja, da waren wir Meisterschaftskandidat.
Und da waren wir, und da ist er auf der Außenbahn rechts rumgelaufen oder da vorne und das war irgendwie das nur Stolperei.
Also wieder ein Titel, der Meister vom Deister.
Ja, so, bitte.
Gut, aber der Rest.
Also ich versuch's mal
zurück zum Braunschweig-Spiel.
Genau, ich versuch's mal strukturiert.
Aber jetzt hat das doch gesagt.
Aber ich gesagt,
kannst du unfallfrei sagen.
Also relativ flüssig.
Ich war etwas überrascht von der Startelf. Der Zettel liegt ja dann immer im Presseraum und dann guckt man da so drauf und denkt so, wo ist denn Enzo Leopold geblieben?
Du hast gesagt, ohne Enzo Leopold ist das Spiel der Hannoveraner nicht vorstellbar gerade.
Das habe ich so ähnlich gesagt. Ein bisschen weniger Fehler hätte er machen können vorher, als ich das gesagt habe. Und dann und es ist ja auch, hat sich ja bewahrheitet. Also das hat mich total überrascht, weil wir am Mittwoch noch ein Gespräch hatten, Enzo Leopold und ich und ein Kollege, und hatten über das Derby gesprochen. Das zeichnet sich überhaupt nicht ab, dass er nicht spielt. Dazu war Nicolò Tresoldi nicht in der Startelf. Rochelt war nicht in der Startelf, was jetzt nicht erstaunlich ist, der hat ja bisher noch wirklich nicht gezeigt, was er so kann. Tresoldi hat mich auch ein bisschen überrascht und aber dass Enzo Leopold nicht auf dem Platz war, das hat man relativ schnell gesehen, weil ja doch dieses Hin- und Hergeschiebe und wieder Zurückgespiele, das lag jetzt nicht nur an diesem sandigen Platz da, also da wirklich jedes Mal der Sand da hochgespritzt, wenn der Ball da rollte, und das war schon nicht einfach, aber das hätte man ja auch beim Aufwärmen schon merken können, dass man den Ball vielleicht ein bisschen schärfer passen kann, aber Leopold hat da auf jeden Fall gefehlt. Und was ich dann gesehen habe, das hat mich noch mehr überrascht, nicht, dass Mormolo in der Startelf war, das war jetzt, das kann man machen, aber dass dann der Plan offenbar war, also zumindest der Spieler, den Thaddäus Mormolo auf rechts immer mit halbhohen Bällen lang zu schicken, ja, wirklich jeder Ball ging auf ihn. Der hat das dann nicht schlecht gemacht in einigen Szenen, aber das ist doch ein sehr eindimensionaler Plan. Klar ist er schnell, klar ist das eine Waffe. Wir haben nachher noch mit Halstenberg gesprochen, der hat auch gesagt, ja, wenn wir eine Waffe haben, müssen wir sie auch einsetzen, aber doch nicht permanent. Und ein Junge, der vor 3 Wochen noch nicht mal im Kader stand, der kann doch jetzt nicht die ganze Last des Derbys auf seinen Schultern haben. Also das fand ich jetzt ein bisschen übertrieben, also nicht nur ein bisschen, sondern sehr. Und dazu kam, dass 96 überhaupt gar keinen Zugriff hatte, so wie Braunschweig, die Zweikämpfe zu gewinnen. Also Braunschweig hatte dermaßen Bock auf jeden Ball, haben sich halt wohlgefühlt. Da im Sandkasten macht es halt mehr Spaß. Das war zielstrebig, das war gerade nach vorne. Philippe hat ein super Spiel gemacht da vorne drin.
Philippe?
Philippe weiß ich nicht. Ist jedenfalls schnell und kann gut Fußball spielen.
Ja, habe ich gesehen. Hat auch einen geilen Bart. Toller Typ.
Ja, und dann ging das halt in eine Richtung. Also wenn Braunschweig diesen sogenannten Expected Goals Wert von 4,2 oder 4,3 hat.
Was hatten wir denn?
1,2, glaube ich, irgendwie so.
Wo kam die 1 denn her?
Also eigentlich müsste das genau. Ja, die kam von Dovik, weil er
freistehend im 16er den Ball daneben setzt.
Genau.
Wann war der erste Schuss der Hannoveraner aufs Braunschweiger Tor? 60. Minute?
Aufs Tor, es hat lange gedauert. Boah, aufs Tor. Kann ich mich ehrlich
gesagt. Du wirst ein Spiel nicht gewinnen, wenn du nicht aufs Tor schießt.
Nein,
oder liege ich da falsch? Das ist jetzt eine ganz einfache Theorie, ne?
Ja, die haben ja aufs Richtung Tor versucht zu schießen.
Richtung Tor reicht aber nicht.
Gangkamp hat halt 2 Dinger versemmelt da.
Ja.
Aber es war ja wirklich nicht so, dass man das Gefühl hätte, dass Hannover 96 jetzt wegen der vergebenen Torchancen das Spiel nicht gewonnen hat, sondern weil die einfach viel zu wenig hatten im Vergleich jetzt zu den Braunschweigern. Die dermaßen Ziel, also ich weiß nicht, was Ziele alles halten musste. Er hat ja gefühlt 20 Bälle pariert und die Dinger, die gingen ja immer aufs Tor. Er hat wirklich ganz gut gehalten, aber da hat so gar nichts gestimmt, außer bei Mormolo und Zieler, wie gesagt, waren alle völlig außer Form, völlig von der Rolle. Und was mich am meisten dann auch am Ende hin erschreckt hat, als ich nochmal so drüber nachgedacht habe, es geht ja dann immer darum, dann hast du Leute auf der Bank, kannst ja mal sagen, oder Leitl sagt ja immer, das gibt dann nochmal einen Impact irgendwie auf irgendwas. Aber die Einwechselspieler haben jetzt gut. Leopold kam rein, das Spiel sah ein bisschen strukturierter aus, aber es war es jetzt nicht wirklich gefährlicher. Und Tresoldi hat keinen Einfluss mehr aufs Spiel gehabt. Vogelsammer, außer ein Foulspiel, wirklich null. Und das ist erschreckend, dass da auch von der Bank wirklich gar nichts kommt. Rochelt ist dann auch nochmal reingekommen. Ich habe nicht eine einzige Szene von Rochelt im Kopf behalten. Also das war echt...
Doch, die Einwechslung war recht spektakulär, aber dann kam nichts mehr. Ich habe überlegt, kriegen wir 99 Gründe zusammen, warum wir dieses Derby verloren haben. Also das fängt an mit...
Also 8 haben wir schon genannt, mindestens.
Ja, das ist auswärts, Sand, dann...
Keine Fans. Aus Hannover, ja.
Es waren ja Fans da, aber leider sehr wenige aus Hannover. Oder zumindest hat man sie nicht wahrgenommen.
Ja.
Dann keine Alternative zum langen Pass auf Mormolo.
Ja.
Dann natürlich Mormolo selbst, der grandios überfordert ist.
Ja.
Keine Schüsse aufs Tor, sondern nur neben das Tor.
Ja. Der Balljunge.
Der Balljunge. Erklär das noch mit dem Balljunge, für all die, die das vielleicht Zieler nicht mitbekommen.
Genau, das ist ja so detailliert. Also die Geschichte war jetzt so, die fing halt beim Aufwärmen schon an, beziehungsweise nicht beim Aufwärmen, sondern die Mannschaft kommt auf den Platz, kurz vor dem Anpfiff. Und Ron-Robert Zieler hat die Angewohnheit, sich von dem Balljungen immer den Ball zuwerfen zu lassen, ihn nochmal fest zu packen, so, und dass er mal das Gefühl hat, hier, das ist der Ball. Und dann wirft er ihn immer zurück zum Balljungen. So, das macht er immer so. In dem Fall war es so, er wollte den Ball vom Balljungen haben, zeigt es an mit seinen beiden Handschuhen. Und der Balljunge lässt den Ball einfach hinter der Bande fallen. Wirft ihn ihm nicht zu. Also Zieler musste dann nochmal die 10 Meter weiterlaufen, schüttelte nur mit dem Kopf, titschte den Ball 3-mal auf, nahm ihn in die Hand und dann warf der den Ball zurück über den Balljungen drüber, sodass er ihn auf gar keinen Fall fangen konnte. So nach dem Motto, so, und jetzt holst du mal den Ball. So ging das los. Das war direkt vor der Braunschweiger Kurve. Damit hatte Zieler natürlich alle Zuschauer auf seiner Seite. Und er hat sich da einiges anhören müssen, das Spiel lang. Und das und eine ähnliche Szene gab es dann nochmal, als der Ball im Spiel war und das Spiel irgendwie lief, dann war nochmal, wollte Ziele den Ball haben, der Balljunge hat ihn nicht hergegeben und dann gab es dann nochmal ein bisschen Stress.
Ja. Der Balljunge, wer war das? Benjamin Kessel?
nee, der saß auf der Bank, aber er war irgendwie ein Jugendlicher, würde man so schätzen, 15, 16 Jahre.
Ja.
Also ich habe den Namen dann nicht mehr rausgekriegt. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Wisst ihr noch, Lehmann, wie er...
Der hat sich auch mal mit dem Balljungen angelegt.
Ja, ja, sogar die Balljungs in Hannover sind Verbrecher, hat er gesagt. Das war... so kam er in die Mixzone. Das ja, war schön.
Bis heute, alte Zeiten, Volker.
Alte Zeiten.
Bis heute hat Lehmann Ehrenkarte hier in Hannover.
Sag mal, natürlich die Regeln, die die Innenministerin Daniela Behrens aufgestellt hat.
Die war auch nicht da.
Die war auch nicht da. Die hat auch nicht supportet. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Grund dafür, dass wir das Derby verloren haben. Oder nicht?
Selbstverständlich, dass er die beobachtet das ja ganz intensiv. Also es ist schon seltsam, ne, muss man sagen, dass die Innenministerin natürlich vorher recht entschlossen den Gästefan-Ausschluss vorgeschlagen hat oder gesagt hat, sie möchte das gern durchziehen. Und dann gab es dann diesen seltsamen Kompromiss, mit dem auch keiner einverstanden war.
Das heißt, und Verringerung des Kontingents.
Verringerung des Kontingents, Teilausschluss der Gäste, würde ich jetzt sagen. Sie hat gesagt, teilweise zugelassen, wie auch immer man das nennt.
Ja, Glas halb voll, halb leer, ne?
Genau, ja, 60-40, glaube ich, ja. Also eher voller als leer, wie auch immer. Also jedenfalls schaut sie sich die Derbys an.
Aber nicht nur das Kontingent ist dann ja ausgeschöpft worden.
Was ich halt meine ist, sie hat halt deutlich gesagt, das ist ein Spiel auf Bewährung. Also sollte da jetzt wieder Gewalt, Pyrofackeln durch die Gegend fliegen und so weiter, dann auf jeden Fall Gäste-Fan-Ausschluss im Rückspiel in Hannover. Und dann auch nicht zu beobachten, wie das da läuft, fand ich jetzt seltsam, wenn sie im Urlaub ist. Hat sie bestimmt verdient, alles gut, aber das war schon ein seltsames Signal.
Ja, aber sie lässt sich das ja berichten, es waren ja genug Polizisten, also quasi ihre Angestellten.
Ja, ja, die waren schon
ja da.
Ja, ja. Aber sie hat sich die letzten beiden Derbys ja auch selbst angeguckt, um sich ein Bild zu machen, also in dem Fall.
Naja, vielleicht Sonntag, schönes Wetter, da hat man dann als Innenministerin vielleicht auch was anderes zu tun, ich weiß es nicht.
Tito, du warst Samstag bei diesem Abschlusstraining vor 3.000, 4.000 Fans in der Arena, im Stadion am Maschsee. Hast du sowas schon mal erlebt? Gab's das schon mal?
Ja, letztes Jahr gab's das auch schon.
Zum Derby?
Ja, das war auch zum Auswärtsderby. Da gab es dann 0-0 nachher. Das war eigentlich also eine fast identische Veranstaltung.
Stimmung gut?
Ja, also diesmal, ich fand es ein bisschen geschlossen, habe ich ja auch so geschrieben. Also das letzte Mal, es war schon, war gute Stimmung. Im Training wird man halt besungen die ganze Zeit, wenn man Gammeleck macht. So würde ich mir auch gefallen lassen.
Und es gab Gesänge und Pyro beim Training?
Ja, bisschen Rauch, bisschen Pyro. Ich habe da mal die Polizisten gefragt, ist das jetzt eine Ordnungswidrigkeit eigentlich? So?
Und? Das wussten wir auch nicht genau.
Wir haben so,
das gibt
eigentlich
halt,
schon.
Es gibt halt für Training offensichtlich keine Regeln, oder?
Doch, die gibt es. Auch da ist Pyro nicht erlaubt und ist eine Ordnungswidrigkeit.
Gut.
Ist halt nur die Frage, wer geht da jetzt hinterher? Wer sucht da jetzt die Leute, die da die Fackel in der Hand halten?
Ja, keiner. Ne?
Keiner.
Übrigens, 96 Fans beim Training oder Trainingsauftakt hatten wir ja schon mal. Taifun Korkut, du erinnerst dich vielleicht, Volker?
Mhm.
Da waren wie viele Leute? 4.000 auch oder 6.000?
Nein, da waren viel mehr.
6.000.
Ich glaube, es waren 10.000.
Ja, der ganze 10.000. Nordrang war voll.
Ja. Nord war voll und ich habe auf der West gesessen.
Das war irre, das muss ich mir mal vorstellen. Ein neuer Trainer kommt und es kommen irgendwie, weiß nicht, 10.000 Leute und gucken
Taifun Korkut, was will
Und Taifun Korkut war ja damals noch kein Weltstar.
Unglaublich überschätzt.
Nein, Volker, ganz falsch. Ich habe jetzt gesehen ein Interview mit wem? Jörg Sievers. Und da wurde gefragt, welcher Trainer ihn am meisten beeindruckt hat in der langen Reihe derer, die er hier erlebt hat. Sowohl als Aktiver als auch als Co-Trainer. Und wen nannte er?
Offensichtlich Taifun Korkut.
So. Das sei menschlich ein ganz feiner Kerl und nebenbei auch noch ein hervorragender Fußballtrainer.
Ja, aber menschlich ist der Leitl, über dessen Demission wir auch, sage ich mal, in den Wochen, die vorangegangen sind, schon das eine oder andere Mal gesprochen haben. Ja auch, also menschlich ganz fein, Leitl.
Ja,
aber
was fehlt ihm denn aus deiner Sicht?
Was dem Leitl aus meiner Sicht fehlt?
Mhm.
Da bin ich jetzt gemein. Es gelingt ihm und 96 insgesamt überhaupt nicht gute Laune zu machen. Wisst ihr was? Mir war diese Niederlage in Braunschweig egal, ein Stück weit. Erwartet und
egal.
Bin ich besonders geschmerzt.
Mir ist das Derby egal. Liebe Leute, regt euch wieder ab. Das ist nur ein Gast. Das ist Volker Wieders. Genau. Hier, das ist seine Privatmeinung. Also niemand von uns würde es unterschreiben.
Den laden wir nicht mehr ein, Bruno, oder? aber wir sind ja hier eingeladen.
Also es geht doch dieses Mal nach der Derby-Niederlage kein Aufschrei durch Hannover.
Nee.
Seit gestern Mittag. Also ich merke da nichts. Wenn wir jetzt nicht drüber sprechen würden, beim Supermarkt hat mich noch keiner angesprochen heute Morgen.
Nee, die wollen ja alle irgendwie einen guten Start in die Woche haben und nicht mit schlechter Laune in den Montag gehen. Weil das war ja so ein übellaunig Ding. Ne? Also ich habe das gesehen und danach dachte ich auch, gut, dass es schon Sonntag ist und nicht Freitag, weil dann wärst du durchs ganze Wochenende mit einer langen Fresse durch die Gegend gelaufen.
Aber Taifun Korkut, der ja auch, glaube ich, mal ein Derby verloren hat und dann eine Menge sehr zornige Fans am Zaun hatte, ja. Und sich da mit Pyros bewerfen lassen musste.
Nein, also ja, er nicht direkt. Mannschaft, Manager, Trainer, so alle irgendwie.
Bisschen diffuse Situation. Da ging tatsächlich ein Ruck durch Hannover und der hat am Stadionzaun nicht Halt gemacht, dieser Ruck, sondern da waren alle tatsächlich aufgeregt. Davon habe ich diesmal nichts gemerkt. Gestern nach dem Spiel wurde auch der heimkehrende Bus mit der Mannschaft drin nicht von zornigen Fans oder dergleichen empfangen.
Ich glaube, da waren einige am Stadion.
Ja.
Ja, es waren aber nicht viele.
Die wollten aber eher Autogramme haben, als sich beschweren.
Ich schaff's halt nicht vom, genau. Also ich schaff's halt jetzt nicht nach dem Spiel, den Bus nochmal einzuholen. Ich schreibe ja dann im Stadion in Braunschweig nochmal meine Sachen zu Ende. Und dann habe ich mich auf der Autobahn ein bisschen beeilt. Eine Kollegin war vor Ort, sagte auch, sei jetzt nicht viel los. Ich bin dann trotzdem nochmal hingefahren. Und es war wirklich ein gottverlassener Ort, muss man sagen. Also auch der Parkplatz, der ist immer überfüllt. Mein Auto war das Einzige, was auf dem Parkplatz stand. Und dann habe ich nochmal geguckt, okay, Licht brennt. Das ist ja, wenn es jetzt Schalke wäre oder Hamburger SV, wenn man sagt, oh, das Licht brennt im Stadion. Da sitzen sie jetzt und diskutieren. Aber noch nicht mal das. Ich habe eine Person gesehen, die telefoniert hat, aber das war nicht Markus Mann und das war auch nicht Stefan Leitl. Und dann habe ich dann gedacht, okay, jetzt einer Person mal telefonieren, im Licht im Stadion zuzuschauen, ist jetzt auch ein bisschen langweilig. Und dann bin ich ins Courtyard gegangen und habe die letzten 10 Minuten vom Bayern-Spiel mir noch angeguckt.
Tite, sag mal, Heimspiel so. Hui und auswärts Pfui.
Ja,
kannst du dieses Phänomen erklären? Ist die Wahrnehmung nur aufgrund der Ergebnisse korrekt oder auch vom Spiel her gedeckt?
Und da ist es wie immer, du kannst so ein Phänomen wie Auswärtsschwäche,
ja.
Das kann man natürlich an Ergebnissen kann man das messen, logisch kann man auch sagen. Von den Spielen her ist es halt immer so, dass du jedes Spiel einzeln betrachten musst, das hilft halt nicht. Du musst halt gucken, wie war die Leistung. So, und die Leistung in Paderborn, die war jetzt nicht überragend gut, aber die war okay. War ein starker Gegner, das war ein okayes Spiel. Und so haben sie sich das ja auch selber so erklärt. So, Paderborn war okay, Fortuna Düsseldorf starker Gegner, ja. War aber kein gutes Spiel. Und dann ist es mal so und mal so. Ich habe da nochmal nachgeguckt, also jetzt vor dem Derby. Es ist jetzt nicht so, dass 96 hat ja jetzt nicht eine komplett neue Mannschaft. Es ist jetzt nicht so, dass sie in diesem Jahr mit dieser Mannschaft so unheimlich oft auswärts verloren hätten. Das ist jetzt ein Phänomen, das sehr neu ist. Die haben in der Rückrunde, glaube ich, ein Spiel auswärts verloren. Mhm. In der letzten Saison, das war in Osnabrück. Auch kein Ruhmesblatt. Aber ob es einen Unterschied gibt, mit welcher Einstellung die Mannschaft auswärts ins Spiel geht oder ins Heimspiel. Ich meine, wir erinnern uns ja an das Gegurke die ersten 70 Minuten auch gegen Nürnberg oder nach dem 2-0-Führung gegen Regensburg. Das war ja jetzt auch nicht gut. Also kann man ja jetzt nicht sagen. Fußballerisch war das nicht in Ordnung. Deswegen, die Spieler wissen es natürlich auch selber nicht und ich weiß es auch nicht, wo da der Unterschied ist. Ich habe nur den Eindruck, insgesamt bei Stefan Leitl und der Mannschaft, dass es doch sehr, sehr stark um eine Spielweise, um einen Spielplan, um eine Spielidee geht. Mehr noch als um eine Mentalität im Spiel. Also mehr noch als Ziele, wie viele Zweikämpfe will ich hier gewinnen, nehme ich jeden. Wie sicher bin ich vorm Tor? Wie verteidige ich im eigenen Strafraum? So, ja, Halzenberg hat sich gestern seine Kopfballverteidigung im Strafraum angeguckt und er sagte nur, schwierig, schwierig, schwierig. Das war Mist. Das war einfach Mist. Also er hat den einfach
die Vorlage zum 1-0.
Genau, er hat einfach irgendwo hingeköpft. Das war jetzt nicht seine Hauptschuld, die sehe ich da bei Lee, weil er den Kaufmann nicht nachgeht, sondern einfach laufen lässt. Und das sind halt Dinge, da gibt's ja keinen Plan für, also vor dem Spiel, dass du sagst, okay, du musst den Kopfball halt immer nach außen weit klären oder von mir aus auch zur Ecke, wenn es sein muss, oder den Torwart den Ball überlassen. Und wenn du Mittelfeldspieler bist und dein Gegenspieler rückt Richtung Strafraum, musst du mitgehen. Und das hat jetzt nichts mit Spielidee oder Plan zu tun, sondern mit Einstellung zu der jeweiligen Situation. Und ich habe immer den Eindruck in letzter Zeit, dass es doch sehr, sehr um diesen Plan geht, um diese Spielidee geht und dass es dann vielleicht zu verkopft oder zu schwierig für die Spieler, also für die Mannschaft ist, für den einzelnen Spieler als Mannschaft zu funktionieren. Und das ist ein Thema für Stefan Leitl oder von Stefan Leitl, seine Schuld oder sein Verdienst, je nachdem, wie das Spiel ausgeht. Aber um tatsächlich solche Spiele wie ein Pokalspiel in Bielefeld oder ein Derby zu gewinnen, brauchst du halt diese Einstellung, diese Mentalität für jede einzelne Situation und die fehlt mir.
Tja, wollen wir uns vielleicht mal, jetzt ist demnächst eine Länderspielpause, aber dann haben wir doch wieder ein Heimspiel, oder?
Ja.
Wir spielen zu Hause.
Ja.
3 Punkte.
Glück auf, der Absteiger kommt.
So der ist Schalker. Es. So ist es mit dem neuen Trainer von Wanderen und der FC Schalke 04, immer gern genommen hier in Hannover, volle Hütte und voll Gas auf dem Platz. Da sind doch wieder 3 Punkte drin, oder, Leute?
Ist ja immer.
Ich will so ein bisschen wegrücken jetzt von dem Spiel, das wir jetzt hinter uns haben, weil da kommen wir ja auch nicht weiter, ne? Oder sehe ich das falsch? Haben wir da so ein Patentrezept? Nee, haben wir nicht.
Nein, aber jetzt schon 37 Gründe aufgezählt. Also wir finden auch noch mehr, wenn wir weitersuchen.
Ja. Ich würde sagen, für die Platzwart-Kolumne suche ich noch ein paar dazu, dann habe ich 99.
Na gut.
Sollte nicht so schwierig sein.
Bin gespannt. Kriegst du das hin auf 3500 Zeichen? Oder?
Ich werde mir Mühe geben. Aber ich werde auch auf den FC Schalke 04 gucken. Mit Kenan Karaman, unserem Wunderspieler, ja, den wir dann schweren Herzens haben ziehen lassen. Da muss Volker lachen.
Ja, das war wirklich ein Tag der Trauer, als er hier vom Hof ritt.
Großer Trauer, musst du sagen. Ja. Du, ich bin
absolut feiner Kerl, also wirklich.
Ja. So,
absolut feiner Kerl.
Du, natürlich.
Der ist wirklich, also den konnte man auch, da war immer noch eine Zeit, da konnte man die Spieler noch anrufen, den konnte man jederzeit kontaktieren. Immer gegrüßt, freundlich, immer gequatscht nochmal hier zwischen Tür und Angel.
Ganz ehrlich, der so wie man ihn jetzt bei Schalke 04 auf dem Platz in den Spielen immer gesehen hat, der hätte sich in diesem, ihr wisst schon, da im Osten, nicht so teilnahmslos irgendwie umspielen lassen. Der ist so ein Typ, der immer Körpersprache jetzt ausstrahlt. Und der,
ja, so gesehen hätten wir Franke in der Verteidigung auch noch gebrauchen können.
Ja.
Ne? Weil so. was der immer gemacht hat, war reinhauen.
Ja. So, was ist, tippt ihr das nächste Spiel?
Immer.
In dieser Runde?
Immer, wir liegen
wir immer. Tippen immer wir tippen meistens, aber dann auch gar nicht richtig. Ne?
Ja.
Sondern so ein bisschen wischiwaschi.
Also ich weiß nur, Uwe hatte ein 4-2.
Nee, wir machen schon deutliche Ergebnisse.
Ja. Aber Uwe hatte 4-2 für uns. 4-2 für uns.
Für das Schalke-Spiel.
Nee, jetzt für das Braunschweig-Spiel. Da hat er die 2 von Braunschweig hat er gehabt.
Ja.
Die 4 von uns. Ich verstehe auch nicht,
halbe Punkte, oder?
Wie du in 8 Spielen nur 9 Tore schießen kannst mit dieser Offensive, die wir da haben. Ja, das sind durch die Bank, ich sag's mal, Wunderstürmer. Ja. Und nix aufs Tor. Ist mein einziges Rätsel, Leute.
Sind wir schon wieder dabei. Also Schalke.
Ja, nee, komm, lass uns tatsächlich mal nach vorne gucken und nach vorne heißt zum nächsten Heimspiel.
Kann mich an ein großartiges 4-4 gegen Schalke erinnern, wo wir, glaube ich, nach einer Viertelstunde schon 0-2 zurückgelegen haben oder so. Sensationelles Spiel.
Vielleicht war es auch Bremen, man weiß es nicht.
Da waren die Pfosten aus Holz.
Gegen Bielefeld, ne? Haben wir auch mal so ein Spiel gehabt, noch länger her. Ich würde sagen, das gibt ein schlankes 2-1 für Rot.
Ja, komm, einen dabei. Sie müssen ja irgendwann mit dem Toreschießen anfangen und sie fangen gegen Schalke damit an, 3-1.
Tja, also kann ich jetzt wenig Hoffnung machen. 0-2, das wird eine Heimniederlage.
Ja. Du bist ja der sie live gesehen hat, das heißt, du bist näher dran, in jeder Hinsicht sowieso, als 96 Reporter. Und du hast wenig Hoffnung auf das nächste Heimspiel, Tite?
Es ist bei mir so wie bei fast allen. Je näher dieses Spiel rückt, desto optimistischer werde ich wahrscheinlich. Und es ist ja noch 2 Wochen hin bis da.
Mhm.
Und der letzte Eindruck ist der von gestern. Und der ist nicht gut. Und da fehlt mir dann immer die Fantasie, wie soll das denn jetzt in 2 Wochen so viel besser werden? Die Schalker haben wirklich eine wilde Truppe zusammen. Das funktioniert da alles noch nicht. Aber die werden mit dem neuen Trainer, das ist ja, leider haben sie den jetzt gewechselt nochmal, wir werden mit dem neuen Trainer 2 Wochen Zeit haben, um da so ein bisschen Struktur reinzubringen. Und ich fürchte.
Und du meinst, der trägt seinen Namen zurecht von Wanderen?
Ich von Wanderen muss kein
blaues Wanderen.
Aber ich halte tatsächlich Ben Manga für keinen Blinden. Ich halte den für einen guten Scout oder für einen guten Kaderplaner. Und deswegen glaube ich, dass die Spieler schon gut sind, die er da geholt hat. Also ohne jetzt im Einzelnen sagen zu können, wer das alles sein soll. Aber wenn der Trainer Struktur da reinbringt, wird es schwer.
Der Trainer Leitl bei uns hat vor dem Spiel sich, glaube ich, erstmals so ein bisschen zu den Saisonzielen für 96 eingelassen. Und ist da, es war jetzt nicht so das knallharte, glasklare Bekenntnis, aber schon so in die Richtung Platz 1 oder 2 sollte es schon sein. Platz 3 reiche ihm nicht.
Das war eine Falle. Da hat er so ein Kind hat ja gefragt.
Ja.
Hat er nicht richtig ernst genommen, hat dann gesagt, na ja, Platz 1, 2 sollte schon sein, wir sollten schon aufsteigen.
Ja, es war so, dass er hat halt gesagt, ja, was denkst du, was ein Trainer von Hannover 96 hier erreichen muss?
Ja.
Dann sagte das, dann sagte der Junge, Aufstieg. Dann sagte er, ja, am besten Platz 1 oder 2. So, das war die Situation. Er hat auch vorher schon gesagt, wie geht das, was sagen Sie der Mannschaft im Derby? Hat er gesagt, wir müssen gewinnen. Das waren dann schon so deutliche Ansagen, wo man so Hoffnung haben könnte, okay, gibt jetzt klare Ansagen, gibt jetzt klare Ziele, ist immer besser als irgendwo so vor sich hin zu daddeln. Aber tatsächlich...
Haben sie dann vor sich hingedaddelt.
Haben sie vor sich hingedaddelt. Hat sogar Halstenberg gesagt, wir haben es so dahin gespielt.
Wir hoffen tatsächlich auf das Spiel, das Heimspiel gegen den FC Schalke 04, auf ein schönes Spiel vor allen Dingen, bei schönem Wetter, mit einem schönen Ergebnis für Hannover 96. Wir sind nächste Woche auch wieder da. Wir bleiben am Ball, trotz der Länderspielpause. Wir haben mit zwei Rollstuhl-Basketballern gesprochen und ich sag mal so, das war sehr, sehr interessant. Hört wieder rein, seid bei uns. Ansonsten bis die Tage, bleibt munter, Kopf hoch, trotz der unrühmlichen Derby-Niederlage. Es kommt das Rückspiel und da setzen wir mal alle Hoffnung rein. Macht's gut, bis dann.
Tschüss.
Und tschüss.
Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.